Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 19. August.
Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus, und willkommen zurück. Was für eine Zeit bist du da gerade weg gewesen? Da war viel los gewesen während deiner Abwesenheit.
Ja, und ja. Da komme ich zurück, dann läuft es wieder. So könnte man das kommentieren. Wobei, auf der Makroseite fand ich jetzt selber, war gar nicht so wahnsinnig viel los. Aber vielleicht ist das mit den Finanzmärkten halt immer so eine Sache. Es kommt auch darauf an, wenn man begreift, was passiert. Und das kann manchmal etwas dauern. Letzte Woche, um zur Sache zu kommen, haben wir ziemlich gute Nachrichten aus dem Vereinigten Königreich, also aus Großbritannien, gehört. Das sieht es fast nach Aufschwung aus. Das Q2-Wachstum lag bei 0,9% nach 0,3%. Ja, das ist die Jahresrate. Zweites Quartal war richtig gut dementsprechend. Und gleichzeitig ist die Kernrate der Inflation von 3,5 auf 3,3 gesunken. Das ist immer noch natürlich eine erhöhte Zahl, aber so die Kombination aus anspringendem Wachstum und zumindest nicht gleich wieder steigender Inflation ist sicher eine tolle Sache. Aus den USA, das ist eben so interessant, das wurde relativ euphorisch kommentiert, was da kam, war es in unserer Lesart sehr gemischtes Bild. Der Detailhandel ist im Juli 1,0 gestiegen und damit etwas besser als die 0,3 erwartet. Aber das ist ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel, weil diese Detailhandelszahlen in den USA, das ist eine wahnsinnig volatile Sache. Das geht mal rauf, das geht mal runter und ganz selten nur trifft die Erwartung tatsächlich den Wert. Neuanmeldungen zur Arbeitslosenversicherung sind etwas tiefer gewesen. Das ist sicherlich mal vielleicht noch keine Entwarnung für den Arbeitsmarkt, aber es ist eine gute Zahl. Kerninflation von 3,3 auf 3,2. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, sagt man bei uns. Also das geht ganz langsam weiter. Und dann die schlechten Nachrichten, die wirklich richtig schlecht waren. Investitionen am Bau schwächeln weiter. Die Neubaubeginne so tief wie seit Corona nicht mehr. Da haben wir einen neuen Tiefstand in diesem Zyklus. Baubewilligungen waren schwach. Und die Stimmung im Sektor der Immobilienwirtschaft ist ganz, ganz stark gefallen. Also ein Bild, was irgendwie nicht in die Erholung passte, die Finanzmärkte reflektiert haben. Und schließlich gab es auch bei uns wichtige Nachrichten. Wir haben die Industrieproduktionszahlen zum zweiten Quartal bekommen mit einer Wachstumsrate jetzt das erste Mal, die wieder richtig positiv ist. 6,4% Jahresrate. Das könnte, vielleicht ist es ja der erwartete Aufschwung in der Industrie sein. Die regelmäßigen Hörer erinnern sich, dass wir schon seit einiger Zeit meinen, dort eine Bodenbildung gefunden zu haben. Und notabene, auch am Bau gab es etwas mehr Industrieproduktion, nämlich 0,8 im Jahresvergleich. Schauen wir mal, sagt man da, gewohnt fußballorientierter Manier. Das sind richtig, richtig gute Daten. Und das ist auch das Einzige, was uns einfällt, um dann aber auch zu begründen, warum die Veröffentlichung zum Bruttoinlandsprodukt, da gibt es ja seit Neuestem diese Flash-Schätzung, diese ultraschnelle Schätzung, die 50 Tage nach allen anderen kommt. Das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz scheint gewachsen zu sein um 0,5%. Und auch das wäre eine gute Nachricht. Also ich würde sagen, außerhalb Europas, außerhalb der USA und außerhalb Chinas, wo es auch noch eine ganze Reihe von Daten gab, die nicht sonderlich gut waren, sind die Großbritannien und die Schweiz für einmal ein Lichtblick.
Ja, du hast ja, wenn wir das letzte Mal Zahlen gehabt haben, vom BIP darauf hingewiesen, dass das pro Kopf nicht ganz so gut aussehen. Das ist da natürlich wieder dasselbe. Also, ja. Es sieht sowieso, also 0,5 ist nicht gerade riesig. Gut, das ist ein Quartalswert, aber wenn man das pro Kopf hat, ist es auch nicht, sieht es noch ein bisschen schlechter aus. Also, vielleicht hoffen wir da auch eine Talsohle, aber gerade irgendwie, ideale Zahlen, gewünschte Zahlen sind das noch nicht, oder? Würdest du auch so sehen,
schätze. Würde ich auch so sehen, und zumal man an den Zahlen jetzt noch wirklich nicht sehen kann, was es ist. Und einmal bessere Industrieproduktion allein ist natürlich noch zu wenig, um jetzt zu sagen, okay, jetzt läuft's wieder.
Gut, gehen wir noch sonst in die grosse Welt raus, nämlich Politik. Da ist am Freitag in den USA hat Kamala Harris, die im Moment gerade ziemlich im Auftrieb ist als Kandidatin gegenüber Trump, ihre Wirtschaftseckpunkte vorgelegt. Die sind interessanterweise sogar kritisiert worden in ihrem eigenen Lager. Unter anderem hat sie dort sich gegen Preisabzockerei, wenn man das so übersetzt, von Grosskonzernen gewendet Und man hat dann so das Thema ist aufgekommen, sie will Preiskontrolle. Das hat dann gerade ein bisschen gut gepasst, dass der Herr Trump gleichzeitig von kommunistisch geredet hat. Ist jetzt in dem Sinn wahrscheinlich rein kommunikativ nicht ganz ideal gewesen. Dann hat sie grosse, grosse Zuschüsse versprochen für Erstkäufer von Häusern. Du hast die Schwäche vom Immobilienmarkt angesprochen, auf das wird das wohl zielen. $25,000 für einen Erstkäufer. Dann weitere Steuergutschriften für neu werdende Eltern von $6,000, weitere Elterngelder für andere. Steuererhöhungen nur für Topverdiener. Ja, die grosse Frage ist halt, alle versprechen wahnsinnig viel, auch der Herr Trump verspricht viel, vor allem bei Steuersenkungen. Wir wissen, die USA ist schon sehr stark verschuldet. Das soll alles gegen die Inflation gehen, gegen die Teuerung. Aber wir wissen, dass das ist auch ein bisschen eine Schwäche, kommunikativ auch von der Regierung Biden. Weil es war in seiner Zeit, wo die Inflation aufgegangen ist. Allerdings vergessen, man hat immer das Gefühl, es geht da in erster Linie um was gerade der Präsident oder Präsidentin macht. Hat da einen Einfluss gehabt wegen der höheren Staatsausgaben durch den Herr Biden, aber der andere Einfluss ist natürlich das Fed, wo der Moment verpasst hat, Zinsen anzusteigen am Anfang. Also das zu den USA. Wolltest du etwas ergänzen?
Ja, ich würde sagen, es wird jetzt sehr interessant sein, ob das eine Wahl ist, in der Wirtschaft und Wirtschaftspolitik überhaupt eine große Rolle spielen. Also ich ganz lange zurückdenke da über das Thema Zusammenhang in Amerika von Wahlzyklus und Börsen, Zins, Finanzmarktentwicklung promoviert. Und über lange Zeit war es tatsächlich so, dass die wirtschaftliche Entwicklung ganz wichtig war für die Frage, wer wird nächster Präsident. Mhm. Die Partei des Präsidenten, die in der Macht war, hat profitiert, wenn es gut lief und umgekehrt. Im Moment scheint Wirtschaft ja überhaupt kein Thema zu sein. Ich glaube auch, weil Trump es nicht schafft, es zu artikulieren. Also wenn er beginnt, über Wirtschaft zu reden, dann wird es doch sehr schnell inkohärent, so wie seine anderen Gedanken vielleicht auch. Und irgendwie weiß man bei ihm ja auch überhaupt nicht, woran man ist. Die großen Defizite im Staatshaushalt kommen jetzt ja von Trump. Biden hat versäumt, die zurückzuführen, aber das große Aufblasen der Budgetdefizite kam von Trump. Das ist ja etwas, was die republikanischen Wähler eigentlich nicht mögen. Also es ist ein schwieriges Thema für, ich denke, für beide, weil sie sehr weit links steht, so wie du sagst, und weil er keine Ahnung hat. Und vielleicht weicht er weiter aus und begnügt sich damit, irgendwelche Unflätigkeiten zu propagieren. Und dann ist vorbei mit den Chancen von Kandidat Trump.
Immerhin hat er begriffen, dass die Notenbank eine grosse Rolle spielt. Darum wollte er dort auch reinreden und sogar das Mitspracherecht. Da haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Und wissen wir ja von seiner letzten Präsidentschaft, vor allem gegen Sandy, da hat er ziemlich Druck gemacht. Ja. Gut, gehen wir noch auf die Unternehmen ein. Da haben wir in der letzten Woche aus Schweizer Sicht natürlich die UBS im Vordergrund gehabt mit den Quartalszahlen. Sehr gutes Resultat, unter dem Strich 1,14 Milliarden für den Dollar, muss man noch sagen. Wir sind Dollar abrechnet. Gewinn fürs zweite Quartal. Vorjahresvergleich macht keinen Sinn, weil damals noch die Übernahme von der CS drin war. Die Qualität von dem Gewinn ist nicht ganz so riesig wie unter dem Strich, weil es hat sich vor allem am Investmentbanking und der Abwicklungseinheit verdankt. Im Retailgeschäft in der Schweiz und im Wealth Management, also in der Vermögensverwaltung, nicht ganz so positiv, wie man es erwartet hat. Positive Neugeldzuflüsse, auch nicht so unwichtig, vor allem für das Vermögensverwaltungsgeschäft. Integration käme gut voran. Die Aktie hat sehr positiv reagiert, 6,6% jetzt in der letzten Woche. Mit den ganzen Unruhen vom letzten Monat zusammengenommen sind sie aber auf den Monat noch immer 3,7% im Minus und aufs Jahr, seit Anfang des Jahres, 1% im Plus. Gut, gehen wir noch zu weiteren. Was mir aufgefallen ist die Schuhfirma, die ja in der letzten Zeit ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, vor allem natürlich auch im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen und den neuen Schuhen, die man dort vorgestellt hat. Die sind ja an der New Yorker Börse kotiert. Die haben auch sehr positiv überrascht und eine starke Zunahme vom Umsatz gebracht, 28%, guter Gewinn. Muss aber sagen, und auch die Aktie hat übrigens positiv reagiert auf die Woche, 5,7%. Seit Anfang des Jahres fast 60% im Plus. Aber die Bewertung ist immer noch extrem hoch. Das das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist 70 bis 78. Ist extrem hoch, ist höher als irgendwie, oder in dem Bereich von einer Nvidia. Analysten immer noch sehr positiv. Mal schauen, ob sie das auch in der Zukunft so erfüllen können. Interessant, in den Schuhen, im Schuhzusammenhang letzte Woche, Nike hat Schlagzeilen gemacht, der Hedge Fund Pershing Square von Bill Ackman ist dort eingestiegen. Die sind ganz anders dran. Die müssen ihre Umsatzerwartung reduzieren. Die Aktien ist seit Anfang Jahr schon fast ein Viertel eingebrochen. Aber man muss auch sagen, also der Unterschied zwischen Nike und On ist gigantisch. Also nur wenn man die Umsätze anschaut, da, das ist etwas, wenn ich es da richtig gesehen habe, das 20-fache an Umsatz zwischen den beiden. Also sogar das 25-fache, genau. Dann, nur um es klar machen, Nike ist der Grösser, falls das nicht klar geworden ist. Genau. Dann international vielleicht noch auffällig, für all die, die seit Kindheit wie nicht, die Snacks essen, wie Mars, Snickers und Twix, oder Katzen haben, die Whiskas essen. Das ist die Familie Mars. Und die hat jetzt, ein anderes Unternehmen, das der Börse ist, für 36 Milliarden übernommen, das wir auch kennen, von Kellogg's und Pringles zum Beispiel. Das heisst Kellanova. Das ist auffällig auch, weil man ja sonst in dem Bereich davon ausgeht, dass es alles ungesunde Sachen sind und eher nicht mehr so läuft. Da gibt's ja die Abnehmpillen. Von dort her, wieso soll das noch jemand essen? Offenbar glaubt aber Familie Mars an die Zukunft. Die Börsenreaktion übrigens für Kellanova ist 8% aufgegangen in dieser Woche. Auffällig auch noch vielleicht das Walmart-Quartalsresultat, wo die nicht groß drauf eingehen, warum komme ich überhaupt drauf? Du hast über Konsumdaten geredet in den USA. Und deshalb schaut man bei Walmart drauf, weil die halt einfach sehr gross sind für den Konsum. Die haben stark zugelegt, 4,5% Umsatz im Quartal. Interessanterweise hat dann der CEO gesagt, ja, die Inflation bei den eigenen Produkten sei im Quartal flach gewesen. Also das heisst, keine Bewegung, Zunahme sei vor allem über Mehrverkäufe gewesen. Aber du hast darauf hingewiesen, wenn man die Gesamtdaten anschaut, ist das volatil, wo man muss aufpassen, da zu viel daraus zu lesen. Reden wir über die Börse noch kurz. Da hat es eine kräftige Erholung gegeben nach dem Sommersturm, den wir vor zwei Wochen hatten. Die sind mehr oder weniger alle Indizes stark gestiegen. Wenn man es aber auf den Monat anschaut, auch da sind fast alle immer noch im Minus. Aufs Jahr, also seit Anfang des Jahres allerdings im Plus. Nehmen wir den SMI, der ist um 2,7% angestiegen. Wochengewinner war die UBS, 6,6% auf, haben wir schon darüber geredet. Wochenverlierer Geberit mit 1,7% im Minus. Hat eigentlich hat auch das Resultat gebracht letzte Woche. Sind eigentlich solide gewesen, aber die Erwartungen sind deutlich höher gewesen. Eurostox 50, 3,5 im Plus auf die Woche. S&P 500, wichtigsten US-Index, 3,9% auf die Woche. Nasdaq, der Tech-Index, 5,3% im Plus. Und was ich jetzt auch noch mit angeschaut habe, ist der Nikkei 225. Der Krisenindex, den wir gesehen haben Anfang August, ist jetzt 8,9% im Plus. Aber auch da, auf den Monat, immer noch 5% im Minus. Also das muss man mit im Auge behalten. Vielleicht sonst noch auffällig eben der Angstindex VIX, da wo die Volatilitäten, die implizite Volatilitäten, der ist ja fast explodiert auf etwa 65 Punkte, was so Corona-Anfangszeiten war. Der ist jetzt wieder unter 15, also rechte Beruhigung da eingekehrt. Vielleicht noch ein Blick auf die Tech-Werte, die sind auch alle wieder im Plus. Tech-Werte am meisten, nicht so überraschend, wieder einmal mehr Nvidia, mit auf die Woche 19% im Plus. Damit jetzt aber zum Wahnsinn von der Woche und zurück zu dir.
Ja, der Wahnsinn der Woche bei mir kommt mal wieder aus Deutschland. Schon etwas länger her, dass ich etwas Deutsches dabei hatte. aber ich glaube, wenn man da die Sommerpause sich anschaut, die politische, dann kann man sich wirklich nur die Augen reiben. Wieder tut sich die Ampelkoalition schwer, damit ein Haushalt zu verabschieden. Und wieder sieht es so aus, als würde sie die Verfassung, die deutsche Verfassung, verletzen mit dem Haushalt, den sie jetzt vorgelegt hat. Es ist zum Verzweifeln, da wird mit Taschenspielertrick nach Taschenspielersprick wird da gearbeitet, um die Schuldenbremse zu umgehen. Und das Einzige, was das wirklich reflektiert, ist die absolute Unfähigkeit der in der Koalition beteiligten Parteien, sich in irgendeiner Form Prioritäten zu setzen und sich dann noch auf diese zu einigen und sich dran zu halten. Es ist tragisch, wenn man schon mal erwischt worden ist vom obersten Gericht, dass man als Exekutive die vorgegebenen Richtlinien der Verfassung nicht einhält. Ich glaube, beim ersten Mal kann man vielleicht noch sagen, das hatten wir anders interpretiert oder es war ein Fehler, so wie das im Leben ist. Beim zweiten Mal geht es um kriminelle Energie. Und ich denke, wenn das Verfassungsgericht ein weiteres Mal hier einhakt und die Bundesregierung stoppen muss, die Verfassung zu brechen, dann ist Ende Gelände. Also eine Regierung, die sich nicht an die Verfassung hält, muss eigentlich abgesetzt werden. Das ist kein einmaliger Fehler, sondern hier wird der Staat mit krimineller Energie ausgehöhlt und das darf sich die Demokratie nicht gefallen lassen.
Deutliche Worte von dir. Ich denke, da sind wir gespannt, wie es in Deutschland weitergeht. Beliebtheit von der Regierung ist ja nicht gerade auf dem Höchststand. Was ist mein Wahnsinn von der Woche? Das ist das Sommergewitter. Und damit meine ich das an der Börse. Das ist, was wir vorher ja Zahlen gehört haben. Ist extrem schnell wieder vorbei gewesen. Ich glaube, man muss aufpassen, die Risiken nicht zu unterschätzen. Einerseits sind schon Berichte, dass die Carry Trades im Zusammenhang mit Japan bereits wieder im Aufbau sich befinden. Nicht zuletzt auch, weil jetzt die Erwartung da ist, dass es in Japan keine Zinserhöhungen gibt oder viel weniger, als man gedacht hat. Und in den USA möglicherweise die Senkungen nicht so stark sind. Das zeigt sich auch in den Zahlen, die man kann, also mit den Erwartungen, die man kann ausrechnen aus den gehandelten Zinsderivaten. Dort ist jetzt bei der Bank of Japan nur noch 22% Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu einem Zinsschritt kommt bis im Dezember. Und beim FED sind auch die Zinssenkungserwartungen in die andere Richtung eher zurückgegangen. Der Yen ist weiterhin unterbewertet. Und wenn man auf die Welt, wenn man schaut, ja, was heisst das, ein schnelles Aufgehen? Es muss einfach überhaupt nichts bedeuten. Weder ein Beruhigungszeichen an sich im Sinn mit Blick auf die Zukunft noch ein Krisenzeichen kann ja sein, dass jetzt alles wieder besser läuft für ein Zeitchen. Aber ich habe dort die Weltwirtschaftskrise angeschaut und es ist interessant. Dort, ganz am Anfang ist der amerikanische Dow Jones damals 37% abgestürzt vom August 29 bis November 29 und dann im November 29 bis März 30 wieder um 22% angestiegen. Hat aber natürlich gar nichts bedeutet, weil insgesamt bis im Jahr 1932 ist er 86% runtergefallen. Also einfach Vorsicht, dass jetzt die Erholung kommt, ist noch kein Zeichen für alles. Wir müssen die Fundamentaldaten anschauen. Das ist eigentlich mein Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du das ergänzen
willst. Ja, eigentlich nicht. Also sicher kein Widerspruch, aber eine wirkliche Ergänzung. Das Auffällige an dieser Erholung, die wir jetzt gesehen haben, ist ja, dass sich Dollar ja nicht erholt hat. Also das, was den Carry Trade reflektiert, dass man sich in Yen Geld geliehen hat, um im Dollar dann Investitionen zu tätigen und dadurch den Yen schwach gemacht hat, das ist vorbei. Also du hast zu Recht gesagt, der Yen ist immer noch sehr, sehr schwach. Aber die Dynamik nach oben im Wechselkurs, stärkerer Dollar, schwächerer Yen, ist nicht wiedergekommen. Also der Carry Trade ist doch schwer angeschlagen, wenn nicht tot. Und ich denke, da fehlt dann doch ein bisschen Sauerstoff dafür, dass bestimmte hohe Bewertungen, ob das jetzt On ist oder Nvidia, dass das auf Dauer richtig gut funktionieren kann. Und ansonsten bleibt das übliche Spiel. Jetzt hoffen die Märkte darauf, dass es keine Rezession gibt, glauben aber trotzdem, dass die Inflation runtergeht. Das funktioniert natürlich nicht, dass man mehr Wachstum erwartet und weniger Inflation bekommt. Da sind auch Widersprüche immer noch sehr, sehr deutlich erkennbar.
Richtig ergänzig.
Ja, kommen wir zur nächsten Woche. Das ist datentechnisch für etwas ruhiger. Ich würde sagen, bis am Mittwoch wäre es überraschend, wenn irgendwelche Makrozahlen die Finanzmärkte oder uns groß bewegen würden. Wollen wir es nicht hoffen. Donnerstag, Freitag, dann wird es wieder interessanter. Dann gibt es diese Stimmungsindizes aus Industrie, Dienstleistungssektor und Bau, die von Standard & Poor's, von der Hamburg Commercial Bank, das ist eine ganze Gamme von Stimmungsdaten aus der Wirtschaft. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil wenn man sich das genau anschaut, dann ist die Stimmung über die letzten Quartale sukzessive runtergekommen. Dahinter verschleiert sich, dass es den Dienstleistern mal besser, mal schlechter und umgekehrt der Industrie schlechter, mal besser gegangen ist. Aber die Summe war doch recht negativ. Und was wir gesehen haben, war auch, dass in den letzten Monaten die Industrie wieder angefangen hat zu leiden, eben obwohl es auf der Industrieproduktionsseite in einigen Ländern, so wie auch bei uns, positive Signale gibt. Also das finde ich persönlich jetzt vielleicht die spannendsten Zahlen und da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Eine weiter schwächelnde Stimmung in der Wirtschaft bei anhaltend niedriger, wenn auch bessere, aber niedriger Konsumentenstimmung, das ist keine gute Basis für einen neuerlichen Aufschwung. Freitag dann die Zahlen zur japanischen Inflation. Da werden viele hinschauen, eben wegen Dollar-Yen und dem Carry-Trade und der Frage, die du schon beantwortet hast, wie viel macht die japanische Notenbank noch? Ich glaube, das ist so für die Leute, die so ein bisschen unter die Motorhaube schauen, bei den Finanzmärkten auch noch eine ganz spannende Zahl. Und ansonsten bleibt's hoffentlich ruhig. Also jetzt bin ich wieder da, liebe Märkte. Kein Stress. Als es dann so richtig geklopft hat, musste ich ja kurz zurückkommen. Das haben vielleicht auch einige gesehen. Das war natürlich aufregend, aber in den Ferien auch nicht immer das, was man sich wünscht.
Absolut, mache ich es kurz mit der nächsten Woche. Von meiner Seite gibt es auch nicht wahnsinnig viel. Wir haben politischer Seite den Kongress der Demokraten, wo dann Kamala Harris feiern wird. Jetzt werden 50'000 Leute in Chicago erwartet. Das fährt heute an, dauert bis zum 22. Am Freitag auch nochmal Jackson Hole. Auch nicht etwas, wo irgendetwas entschieden wird. Das wird der Herr Powell dort eine Rede halten und ein paar andere. Möglicherweise wird, weil der Herr Katsuo Ueda, der Chef von der Bank of Japan, auch dort ist, wird man wahrscheinlich ein bisschen genauer anschauen, was die alle so zu dem sagen, wo ja dann gerade am gleichen Tag übrigens kommt, wie die Inflationszahlen aus Japan. Zu den Unternehmen aus der Schweiz haben wir nur zwei, die ich da angucke. Das ist Alcon, wo am Mittwoch Zahlen bringt. Das ist das Augenheilunternehmen, das aus Novartis ausgegliedert worden ist. Die haben 25% zugelegt in den Aktien Anfangsjahr, wenn man es vergleicht mit ihrem Ex-Unternehmen, wo sie daraus ausgelagert worden sind, Novartis. 17,2%. Am Donnerstag dann noch Swiss Re, wo gute Ergebnisse, aber nicht ganz so eine Wachstumsstory erwartet wird, wie das zum Beispiel bei Alcon der Fall ist. Das ist es dann gewesen für diese Woche.
Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie vor allem gesund.